Doris Töchter, ein Podcast der Gleichstellung der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum zur theologischen Forschung von Frauen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doris Töchter. Heute mit mir, Alexandra Brandt. Zu Gast in der heutigen Folge ist Frau Professorin Verena Lenzen. Mit einem Vortrag zu jüdischen Frauen und der doppelten Emanzipation. Frau Lenzen hat an den Universitäten Bonn und Köln studiert. Nachdem sie 1987 ihre Promotion abgeschlossen hat, war sie 1995 die erste Frau, die an der Universität Bonn in katholischer Theologie habilitiert hat. Frau Lenzen ist seit 2001 Professorin für Judaistik und Theologie sowie christlich-jüdisches Gespräch an der Universität Luzern. 2004 wurde Frau Lenzen vom damaligen Bundespräsidenten Deutschlands, Johannes Rau, mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Damit wurden ihre wissenschaftlichen Leistungen, ihre Verdienste im Bereich der Verbesserung der jüdisch-christlichen Beziehung und ihr Einsatz für die Gleichberechtigung der Frau in Wissenschaft und Gesellschaft gewürdigt. Ihr Vortrag zeichnet sich durch viele Porträts, durch autobiografisches und historisches aus. Dazu vergleicht sie die drei Länder: Israel, Schweiz und Deutschland. Viel Freude beim Zuhören.
Vielen Dank, Frau Brandt. Ich danke Ihnen und Ihren Kolleginnen für die Einladung. Zu Ihrer Orientierung, eine Gliederung meines Vortrags, ganz kurz und zurückhaltend, unter Punkt 1 etwas Autobiografisches und Historisches. Das Private ist ja auch immer irgendwie das Politische. Ja, ich schaue nochmal zurück auf das Frauenstudium an der Uni Bonn. Und nicht nur bis 1995, sondern auch die vielen Jahrzehnte davor. Zweiter Punkt, Status der Frau in Gesellschaft und Wissenschaft. Da will ich vor allem einen Ländervergleich machen zwischen Deutschland und der Schweiz im Blick auf Professorinnen und Professoren. Das ist ganz interessant, wie unterschiedlich sich die Nachbarländer hier entwickelt haben. Dann komme ich zu meinem judaistischen Interesse, Frauenstudium und die Pionierrolle jüdischer Studentinnen. Viertens, jüdische Aufklärung und Frauenemanzipation, der literarische Salon. Denn gerade die jüdischen Saloniers waren hier ganz wegweisend. Und fünftens, ein kurzer Blick auf die Stellung der Frau im Zionismus und im Staat Israel. Ja, Frau Brandt hat es schon erwähnt, dass ich an der Universität Bonn und auch Köln studiert habe und dort promoviert wurde und 1995 die erste Habilitation machte in meinem Fach, damals Moraltheologie, wobei ich mich vor allem mit jüdischer Ethik im Vergleich zu christlicher Ethik befasst habe. Und das war die erste Habilitation in diesem Fach, einer Frau. Es war aber die erste Habilitation von einer Frau in der Universität Bonn in allen Fächern, ob das Medizin war oder Jura oder Geschichte oder Germanistik. Und damals wurde ich eben oft auch überfallen von Interviews, was ich gar nicht so gerne habe. Und man hat dann immer zu mir gesagt, sind Sie nicht sehr stolz, dass Sie die erste Frau sind? Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht so stolz sein. Ich finde, das ist ein Skandal am Ende des zweiten Jahrtausends. Ja? In meiner Generation gab es dann doch verschiedene Frauen, die sich habilitierten und auch Lehrstühle bekamen, aber nicht alle, muss man sagen. Genau ein Jahr später wurde dann in Bonn eine Ausstellung eröffnet, eine Wanderausstellung, 100 Jahre Frauenstudium Bonn. Das ist ein ganz interessanter Katalog. Der wurde damals von Annette Kuhn herausgegeben, eine der wenigen Professorin an der Pädagogischen Hochschule. Sie war die Tochter von deutsch-jüdischen Eltern und sie war die erste, die das Thema aufgegriffen hat an der Uni Bonn. Und da war ich das letzte Exponat damals sozusagen. Nun, es hat sich seitdem einiges verändert, das ist gut so, aber es sind doch noch eklatante Geschlechterunterschiede in Wissenschaft und Universitäten zu beobachten, was die Gleichberechtigung angeht. Ja, an der Uni Bonn haben sich 1896 zum ersten Mal Frauen als Studentinnen eingeschrieben. 16 Frauen waren das. Die Namen sind bis heute unbekannt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren Frauen eine höhere Bildung und das Universitätsstudium verwehrt. Mit der bürgerlichen Emanzipation und Industrialisierung wurde der Ruf nach Bildungsmöglichkeiten lauter. Man muss auch hier festhalten, dass gerade Arbeiterinnen eine Vorreiterrolle gespielt haben. Die Frauenbewegung förderte die Frauenbildung und den Zugang zu männlich dominierten Berufen. Erste Fortschritte wurden im Bereich der Mädchenbildung erzielt. Helene Lange setzte sich für eine Reform der höheren Mädchenschule ein. Ab 1889 entstanden Realkurse, schließlich Gymnasialkurse, die 1896 zum ersten Mal von 6 Frauen mit der Reifeprüfung abgeschlossen wurden. Seit 1895 konnten angehende Oberlehrerinnen in Preußen gastweise Vorlesungen besuchen. In Preußen mussten Lehrerinnen 1892 im Falle der Eheschließung den Schuldienst verlassen. Dieses sogenannte Lehrerinnenzölibat erhielt sich in der Schweiz in einigen Kantonen bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das muss man sich vorstellen. Ich habe noch Gasthörerinnen, die aus dem Lehrberuf kommen und die mir das erzählen und das bestätigen. 1905 wurden in Preußen Frauen zur Staatsprüfung für das höhere Lehramt zugelassen, aber ohne Anspruch auf Lehrtätigkeit. Im 19. Jahrhundert nahm vor allem das Reformjudentum in Deutschland dieses Ziel auf. Es forderte 1846 dieselbe religiöse Bildung für Knaben und Mädchen und die Gleichstellung von Männern und Frauen. Seit 1899 wurden Frauen zum medizinischen, zahnmedizinischen oder pharmazeutischen Staatsexamen zugelassen. Also es ist interessant, die Pionierinnen, ob jüdisch oder christlich, finden wir im Medizinstudium. Ich will jetzt mal einen Fall zitieren, der exemplarisch steht und der für mich immer noch aktuell ist für unsere heutige Fragestellung. In ihren Lebenserinnerungen erzählt die erste Medizinstudentin Hermine Edenhüsen aus Ostfriesland, wie sie in Berlin als Gasthörerin geduldet wurde und von vielen Veranstaltungen und den Prüfungen ausgeschlossen wurde. In Bonn erhofften sie und ihre Freundin Frieda Busch sich mehr Offenheit, zumal Friedas Vater selbst Ordinarius für Chirurgie in Bonn war. Als sie nun im Jahr 1900 als erste Medizinstudentinnen den Hörsaal betraten, wurden sie anders als in Berlin nicht mit scharrenden Füßen und Pfiffen begrüßt. Beide Frauen hatten Zukunftspläne, neue Vorstellungen von Frauenbildung, Wissenschaft von individuellem Glück und gesellschaftlichem Wohl. Sie wollten eine Gemeinschaftspraxis gründen. In gewisser Weise sind diese beiden historischen Biografien noch heute exemplarisch für die gesellschaftlichen Schwierigkeiten, Leben, Beruf, Familie und wissenschaftliche Karriere zu vereinbaren. Als Frieda Busch sich zur Ehe entschloss, sah Hermine Edenhüsen in diesem Schritt ihrer Kommilitonin, Zitat, einen Verrat an unserer heiligen Sache. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder gab Frieda Busch ihre Berufstätigkeit auf. Hermine Edenhüsen sicherte ihr Berufs- und Lebensmodell durch einen scharfen Ehekontrakt ab zum Schutz gegen die damals für Frauen ungünstigen Ehegesetze. In Bonn konnte Hermine Edenhüsen als erste Frau eine bezahlte Assistentinnenstelle erhalten und 1909 die Facharztausbildung für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe absolvieren. So wurde Hermine Edenhüsen, die erste in Deutschland ausgebildete Frauenärztin, die Gründungsvorsitzende des Deutschen Ärztinnenbundes und eine Vorkämpferin für Frauenrechte. Sie setzte sich für die Abschaffung des Abtreibungsverbots ein. Ihre Lebenserinnerungen erschienen 1996. Die erste deutsche Frauenärztin heißt der Titel. Nach der gegenwärtigen Statistik der Bundesärztekammer ist die Frauenheilkunde und Geburtsmedizin noch immer das größte Fachgebiet für Ärztinnen in Deutschland. Und das ist auf der jüdischen Seite wie auf der christlichen Seite das gleiche Phänomen. Schauen wir uns mal die Entwicklung an. Professorinnen und Professorinnen an den deutschen Universitäten, das ist vom Bundesamt für Statistik herausgegeben, 2019. 1999, schauen Sie, gibt es 34.000 Professoren und 3.740 Frauen, die Professoren haben. Wenn wir jetzt einen Sprung machen, 10 Jahre später, 2009, ist die Zahl der männlichen Professoren etwas gesunken auf 32.000. Die Zahl der Frauen hat sich fast verdoppelt, 7.300. Also schon ein großer Fortschritt in diesen 10 Jahren. Wenn wir jetzt weitergehen über das Jahr 2009 hinaus bis in unsere Jetztzeit 2019, dann sehen Sie, von 2009 bis 2019 bleibt die Zahl der männlichen Professoren mehr oder minder konstant, bewegt sich zwischen 32.000 und 36.000, während die Zahl der Professorinnen in Deutschland an den Universitäten doch stark gestiegen ist, 2009 7.300 und 2019 viermal so viel, 12.400. Wobei die konstante Zahl der männlichen Professoren für mich interessant ist. Ja? Also da tut sich wenig. Aber jetzt gehen wir mal in das Nachbarland, da wo ich jetzt sitze, in der schönen Stadt Luzern, in einem leeren Hörsaal. Und hier habe ich die Statistik auch vom Bundesamt jetzt der Schweiz. Professoren, Professoren an Schweizer Universitäten. 2004 gibt es 11%, wieder schwarz markiert, Professorinnen in der Schweiz, aber es gibt 88,9 Professoren an Schweizer Universitäten. Schauen Sie, fast 90%, ja, und gerade mal 11% Frauen. Wenn Sie die Statistik beobachten, so treten bei der Zahl der männlichen Professoren wieder keine großen Veränderungen ein bis 2019. Sie fallen manchmal leicht, also von 88% bis 2019 auf 76%. Aber viel ändert sich hier nicht. Während bei den Frauen die Zahl steigt, 2009 11%, 2005 13, 19%, 14, 20%. Und heute, sagen wir mal 2019, haben wir 24% weibliche Professorinnen an Schweizer Universitäten. Aber immer noch eine geringe Zahl, wenn wir es mit den Proportionen der männlichen Professoren hier vergleichen. Trotzdem eine doch starke Entwicklung seit 2009. Und ich werde ganz kurz hier auch nochmal auf die Schweiz eingehen. Sie sehen hier einen Namen, Marie Heim-Vöcklin. Ich weiß nicht, ob er Ihnen was sagt. In der Schweiz klingt er besonders, weil das Stipendium zur Förderung von Frauen ist das Vöcklin-Stipendium. Ja? Und sie war die erste Schweizerin, die das Studium der Medizin in Zürich absolvierte. Sie war die Tochter eines Dorfpfarrers. Und als sie damals beschloss zu studieren und auch Medizin zu studieren in Zürich, war das ein Skandal im ganzen Dorf. Ja? Also es brauchte viel Widerstand, um diesen Weg zu verfolgen. Sie studierte dann auch in Leipzig und gründete das Schweizer Frauenspital, später auch eine Krankenschwesterschule. Zürich war überhaupt die erste Universität in der Schweiz, später auch Bern, Zürich und Bern, die Frauen zuließen und die auch Ausländer und Ausländerinnen zuließen. Also das war sehr avantgarde. Und gerade Zürich war dann wichtig als Studienort für jüdische Frauen. Meistens kamen sie aus dem Russischen Kaiserreich. So war zum Beispiel die Russin Suslova die erste Frau, die sich überhaupt in Zürich immatrikulieren konnte. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts und meinen Vortrag habe ich ein bisschen gedacht, auch als Hommage an diese Frauen, denen wir so viel verdanken. Um den Kontext Schweiz besser zu verstehen, müssen wir uns anschauen, wie sich hier die Stimmen und Wahlrechte für Frauen entwickelt haben. Auch das mache ich im internationalen Vergleich. Schauen Sie einmal, 1870, der erste Ort auf der ganzen Welt, der Frauen Stimm- und Wahlrecht verlieh, war der Bundesstaat Wyoming auf der Bundesebene. Ist denn überhaupt interessant, die einzelnen Länder zu betrachten? Australien 1908, dann die skandinavischen Länder, Russland 1917. Die russische Revolution hat sehr viel beigetragen zur Emanzipation von Frauen und gerade auch jüdischen Frauen. Ich werde Ihnen da Beispiele nennen. 1918 in Deutschland schon, 1928 in Großbritannien. Was mich immer wundert, erst 1944 in Frankreich. Also die Liberté für Frauen hatte man nicht so früh in den Blick genommen, obwohl doch auch gerade die französische Revolution hier befreiend gewirkt hatte. Aber es ist eben die Zeit dazwischen von Nationalsozialismus, Faschismus, hier Vichy, Frankreich. Und diese Zeit der Diktaturen hat natürlich die Entwicklung in der Frauenemanzipation und Judenemanzipation je unterbrochen. Also da ist dann ein Zeitsprung von 20, 30 Jahren, der es mühsam wieder in der Nachkriegszeit aufgeholt wird. Vor dem Krieg, Zweiten Weltkrieg, war die Frauenemanzipation schon sehr weit fortgeschritten. 1948 Belgien, Israel, mit der Staatsgründung natürlich, dazu komme ich noch. Aber 1971 Schweiz. Da nationales Wahlrecht für die regionalen Volksvertretungen erst 1971. Und das war einer von vielen Versuchen gewesen, der sich halbwegs durchsetzte. Es gab schon 1868 Vorstöße von Frauen in der Schweiz, das Stimm- und Wahlrecht zu erwirken. Die Züricher Frauen hatten sich zum ersten Mal dafür 1868 eingesetzt. Eine Niederlage. 1919 bis 21 kommt es in einigen Kantonen zur Abstimmung über das Frauenstimmrecht. Überall in allen Kantonen wird es abgelehnt. Eine Petition auf Bundesebene 1929 bleibt folgenlos. Am 1. Februar 1959 wird das Frauenrecht und Wahlrecht in der Volksabstimmung mit ungefähr 67% der Bevölkerung abgelehnt. Also nur Ablehnungen bis dahin. Erst am 7. Februar 1971 wird ein kantonales Frauenrecht erreicht in bestimmten Kantonen. In Aargau, Freiburg, Schaffhausen, Zug kommt später, noch später kommt Glarus, Solothurn, Bern, St. Gallen, Uri, Schwyz, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Sie wissen gar nicht, wie viele Kantone es gibt, 1977 Jura und Appenzell lehnte es ab. Und Appenzell hat das Frauenstimm- und Wahlrecht erst 1990 eingeführt, gleichzeitig mit den Vereinigten Emiraten. Das muss man sich mal vorstellen als Mensch des 20. und 21. Jahrhunderts, 1971 bis 1990. Ich habe in Bonn bei vielen Schweizer Professoren, männlich halt, studiert und ich weiß, wir haben immer debattiert, wie man sich diese für uns Rückständigkeit erklären sollte. Und mein Doktorvater, Franz Böckle, der in allen Fragen sonst kühn und fortschrittlich war, hat das immer verteidigt und hat gesagt, ja, das seht ihr nicht richtig. Die Familie diskutiert das zusammen und der Pater Familias bringt dann die Stimme zur Wahlurne. Ja? Das war seine Schweizer Anschauung und Verteidigung dieses doch ach so späten Wahlrechts für Frauen. Das überzeugt mich bis heute nicht. Es wurde auch spät in den Folgejahren thematisiert in der Schweiz. Aber dieses Jahr ist ein Jubiläum, 50 Jahre Frauen- und Stimm- und Wahlrecht in der Schweiz. Und da sieht man schon, dass ein neues Bewusstsein aufgebrochen ist, auch unter den jungen Studentinnen und Studenten. Und es gibt viele Initiativen. Und Sie kennen vielleicht auch den Film Die göttliche Ordnung aus dem Jahr 2010, wo diese Aufbrüche in den 70er Jahren dargestellt worden sind. Ja, das ist der Blick auf die Länder Deutschland, Schweiz und die Geschichte des Frauenstudiums, erstmal so im Allgemeinen, natürlich nur stichwortartig. Aber jetzt komme ich zu meinem zentralen Thema, jüdische Frauen als Pionierinnen der Universität. Da gibt es eine schöne Dissertation von Luise Hirsch. Das kann man leider da nicht so schön lesen, Luise Hirsch. Vom Städtel in den Hörsaal, jüdische Frauen und Kulturtransfer. Das ist sehr spannend zu lesen und die These war neu. Und erstaunt Sie vielleicht auf den ersten Blick, dass es vor allem Frauen waren, jüdische Frauen aus Osteuropa und vor allem aus dem Städtel, die die Frauenemanzipation vorangetrieben haben und das Studium von Frauen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tauchten die ersten Frauen in den Hörsälen europäischer Universitäten auf. In den 1850er und 60er Jahren waren sie immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Es entstand ein neues Phänomen, zahlenmäßig klein, doch zukunftsträchtig. Jüdische Frauen aus dem Russischen Reich gingen in die Schweiz und damit beginnt die Geschichte der weiblichen Akademikerin. Also wie gesagt, vor allem studierten sie in Zürich oder Bern. Die Jüdinnen aus dem Zarenreich stellten die große Mehrheit der in der Schweiz studierenden Frauen dar. Schweizerinnen und Deutsche kamen erst später und in geringer Zahl. Von der Schweiz verbreitete sich die Neuerscheinung der studierenden Frau auch ins Deutsche Reich. Dort begann die Debatte um das Frauenstudium. Jedoch erst um die Jahrhundertwende, als die ersten in der Schweiz ausgebildeten Frauen bereits als Ärztinnen, Lehrerinnen und Schriftstellerinnen arbeiteten. Also verspätet im Grunde der Anfang in Deutschland. Das Frauenstudium hatte nicht nur eine reale Seite im universitären Alltag, sondern auch eine imaginäre Seite. Studierende Frauen faszinierten die Zeitgenossen, die Presse und die Schriftsteller. Das ist interessant, mal einen Blick in die Zeitung dieser Jahre zu wirken. Diese Studentinnen, vor allem aus Russland, wirkten wie ein Kuriosum. Man verglich sie mit, Zitat, sprechenden Hunden. Oder man sah in ihnen Nihilistinnen, Kommunistinnen. Denken Sie an Rosa Luxemburg, die gehört genau in denselben Kreis. Also man betrachtete sie als gesellschaftliche Gefahr und man findet auch oft in Frauenbiografien den Vorbehalt, dass die Eltern sagen, nein, wir können unsere Töchter nicht an die Universitäten Bern oder Zürich schicken, da sind diese russischen Kommunistinnen, ja, die sind da gefährdet. Also Luise Hirsch schreibt, das Frauenstudium erscheint bisweilen als wilhelminischer Media-Hype, also ein Phänomen. Ich habe gesagt, Rosa Luxemburg gehört in die Reihe, ist auch genau die Generation, über die ich jetzt spreche, 1871 im Russischen Kaiserreich geboren, 1919 in Berlin ermordet. Sie hat auch in Zürich studiert und seit einiger Zeit beschäftige ich mich auch mit einer sehr interessanten russischen Frau, eine Jüdin, Nadja Strasser. Nadja Strasser wurde auch 1871 im Russischen Reich geboren und starb in Berlin 1955. Und sie wird es in dieser Zeit wiederentdeckt. Die wurde völlig vergessen. Es war eine ganz couragierte deutsch-russische Feministin. Sie stammte aus dem Städtel, aus einer sehr kinderreichen Familie. Aber drei Töchter, sie und die beiden älteren Schwestern, waren hochbegabt und entschieden, sich ihren Weg zu bahnen. Alle drei sind ganz bedeutende Übersetzerinnen geworden von europäischer Literatur. Und 1917 hat Nadja Strasser schon ein Buch veröffentlicht, das heißt Die Russin. Da porträtiert sie russische Frauen, die eben gesellschaftliche, akademische Premieren gemacht hatten. Und ich mache den kleinen Exkurs so ein bisschen ja, egoistisch, weil mich diese Frau sehr interessiert. Und es sind auch immer noch Fragen unserer Zeit. 1919 hat sie ein Buch veröffentlicht, das heißt Das Ergebnis. Und das ist eine ganz harte Kritik an Frauen. Und zwar kritisiert sie einen bestimmten Frauentypus. Das sind die passiven Frauen, die fügsamen Frauen, die geduldigen Frauen. Ja? Und sie schreibt ihnen sogar eine Schuld zu und sagt, ihr seid verantwortlich für den Krieg. Ihr habt euch nicht gewehrt. Ihr lasst die Männer und die Söhne in den Krieg ziehen. Und sie war eine entschiedene Gegnerin der bürgerlichen Ehe. Ihre Autobiografie ist jetzt gerade vor 2 Jahren veröffentlicht worden. Das heißt Eine Jugend und erzählt die Geschichte vom Städtel bis nach Berlin. Also wirklich, man kann hier viel entdecken. Also jüdische Frauen spielten bei der realen wie der imaginären Seite der Frauenemanzipation von Anfang an eine tragende Rolle. Diese Pionierrolle, die Jüdinnen bei der Durchsetzung des Frauenstudiums einnahmen, war kein Zufall. Denn sie stammten vielleicht aus armen Verhältnissen, aus dem Städtel, aber trotzdem stammten sie aus einer Kultur des Lernens, aus einer Text- und Buchkultur. Das Judentum ist eine Buchkultur und das Lernen ist zentral, auch im Städtel. Das hat das Städtel auch kulturell am Leben gehalten. Und auch, wenn die Frauen waren ja vom Tora-Studium, vom Tora- und Talmud-Studium befreit im Städtel, ja? Das würden wir ja heute kritisch sehen und sagen, die hat nicht dieselben Rechte. Warum dürften die nicht Tora und Talmud studieren wie die Söhne? Aber es hatte auch Vorteile, denn sie waren nicht nur befreit davon, sie waren auch frei von dieser klassischen rabbinischen Gelehrsamkeit. Sie eigneten sich umso schneller die humanistische europäische Bildung an und strebten dann neue Ufer an, ja? Nämlich das Studium an europäischen Universitäten. Gleichzeitig waren sie aber geprägt von dieser Lern- und Bildungskultur. Und dann kommt beim Städtel in Osteuropa noch was anderes dazu. Die Frauen waren die Erwerbstätigen. Die haben nicht nur die Kinder aufgezogen und es waren kinderreiche Familien, sondern sie haben auch den Lebensunterhalt verdient. Und weil die Männer ja freigestellt waren für das Studium von Tora und Talmud. Das heißt, einerseits waren die Frauen von jeher im Städtel schon außerordentlich belastet, aber sie waren auch selbstständig als erwerbstätige berufliche Frauen. Und das hat sich im Grunde auch als Vorteil ausgewirkt bei der Emanzipation jüdischer Frauen aus Osteuropa. Sie waren schon autonom als Frauen und sie hatten ein Ideal, nämlich die Bildung. Meistens handelte es sich bei diesen Frauen aus Kaufmannsfamilien, die nicht genug Mitgift für eine Heirat aufbringen konnten. Das kam noch dazu, ja? Die wurden eben einfach nicht verkuppelt. Das heißt, sie waren auch dann frei von der Ehe und der Familie und suchten ihren eigenen selbstständigen Weg. Die russischen Jüdinnen wählten fast ausnahmslos das Fach Medizin, das ihnen eine Existenz sichern konnte. Die jüdischen Studentinnen gruppierten sich in einer Kolonie in Zürich und Bern und lebten in einer Art Parallelgesellschaft. Das ist interessant. Also das ging nicht Hand in Hand mit den mit christlichen Studentinnen, sondern sie waren eine Parallelgesellschaft. Anna Tumarkin war die erste Frau, die in Philosophie promoviert wurde mit 20 Jahren bereits und sich 1898 als erste Frau an der Universität Bern habilitierte, auch aus dem russischen Kaiserreich. Ab 1933 wurde die jüdische Emanzipation schließlich wieder zurückgedrängt. Mit dem Nationalsozialismus fand die Geschichte der ersten deutsch-jüdischen und deutsch-russischen Akademikerin ein brutales Ende. Damit wurde auch die Vorbild- und Pionierfunktion, die jüdische Studentinnen vor dem Ersten Weltkrieg innehatten und die sich ihrem beruflichen Wirken in der Weimarer Zeit entfaltete, ausgelöscht. Die Möglichkeit der akademischen Etablierung von Frauen und der Gründung von wissenschaftlichen Schulen durch die Frauengeneration in den 30er und 40er Jahren wurde somit zerschlagen. Die Akademikerinnen, die ins Exil flüchteten, konnten ihren Beruf in der Fremde meist nicht mehr ausüben. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zwar wieder Ärztinnen, Juristinnen, andere Akademikerinnen und ihre Zahl wuchs stetig. Doch in der Berufsgruppe der Professorinnen blieben Frauen eklatant unterrepräsentiert. Dies ist bis heute in Deutschland, der Schweiz und anderen europäischen Ländern bestehende Missverhältnis, ist nicht zuletzt auf die Vertreibung und Vernichtung jüdischer Frauen in der Shoah zurückzuführen. Auch das ist eine Folge des Holocaust. Wie weit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch die Entwicklung der religiösen Rechte der Frau fortgeschritten war, zeigt ein Fall besonders, nämlich der Fall von Regina Jonas. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen mal gehört haben. Sie waren die erste Rabbinerin in Westeuropa. 1902 geboren in Berlin, einer eher armen Familie, 1944 in Auschwitz-Birkenau ermordet. Zwei Fotografien von ihr, die sie im Gewand einer Rabbinerin zeigen. Fähigkeiten und Berufungen hat Gott in unsere Brust gesenkt und nicht nach dem Geschlecht gefragt. So hat ein jeder die Pflicht, ob Mann oder Frau, nach den Gaben, die Gott ihm schenkte, zu wirken. Heute finden Sie Literatur zu über Regina Jonas und auch ihre Prüfungsarbeit ist veröffentlicht worden. Und ich kann Ihnen die Lektüre nur empfehlen, auch für die Gegenwart. Sie wurde also 1902 in einer armen Familie geboren, die aber streng religiös geprägt war. Sie besuchte die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und schrieb ihre Abschlussarbeit über das Thema, Zitat, kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? Jonas begründete Gleichberechtigung aus den Religionsgesetzen heraus. Sie geht also auf die rabbinischen Quellen zurück und prüft diese im Blick auf ihre Fragen. Das weibliche Rabbinat soll kein neues Zeitalter öffnen, sondern nach ihrer Meinung eine bestehende Tradition bestärken und fortführen. Deshalb argumentiert sie mit den traditionellen talmudischen Quellen. Sie legt dar, dass sich diese in den Jahrhunderten gewandelt haben und deshalb keine ewige Gültigkeit haben. Das ist ganz wichtig, was sie da schon festhält. Kann die Halacha von damals noch die Halacha von heute sein, für mich als eine Frau im 21. Jahrhundert? Dabei unterscheidet sie zwischen unabänderlichen Satzungen göttlichen Ursprungs und Meinungen einzelner Rabbinen. Sie untersucht die Aufgaben des Rabbiners und kommt zum Schluss, dass, Zitat, dass außer Vorurteilen halachisch nichts dem Bekleiden des rabbinischen Amtes durch eine Frau entgegensteht. Also eine klare These, ja? Das sind nur Vorurteile, die das verhindern. Es sind nicht die rabbinischen Quellen, die dem entgegenstehen. Sie ist aber der Meinung, dass eine Rabbinerin unverheiratet bleiben sollte. Warum? Sie stellt die Rolle der Frau positiv dar, der Frau, die ihr Leben dem Vorwärtskommen ihres Mannes und der Erziehung der Kinder widmet. Das respektiert sie sehr. Aber sie meint, die Frau solle zwischen Familie und Beruf frei wählen können. Denn weibliche Tugenden wie Mitgefühl, Takt und Opfersinn dürften nicht allein in der Privatsphäre einer Familie gefangen bleiben, sondern sollten für verantwortliche gesellschaftliche Aufgaben genutzt werden. Ja? Ihr Talmud-Professor Eduard Bannert nimmt die Arbeit mit der Note gut an. Sein konservativer Nachfolger Hanoch Albeck lehnt es jedoch ab, eine Frau zu ordinieren. Im Hochschulkollegium überwiegt die Angst vor einem Skandal, übrigens auch bei dem liberalen Rabbiner Leo Beck. Jonas erhält nur ein Zeugnis über die akademische Religionslehrerprüfung. Trotzdem gibt sie ihr Ziel, Rabbinerin zu werden, nicht auf und strebt eine Privatordination an. 1935 erklärt sich Rabbiner Max Dienemann bereit, diese Rabbinatsprüfung abzunehmen. Am 27. Dezember 1935 wird sie als erste Frau zur Rabbinerin ordiniert. Sie unterrichtet als Religionslehrerin in Gemeinden, an Gymnasien. Sie wird von der Gemeinde in Berlin offiziell ins Beamtenverhältnis aufgenommen als Lehrerin. Sie hält Vorträge zur Stellung der Frau im Judentum. 1938 vertritt sie Gemeinderabbiner, die ausgewandert waren oder deportiert wurden. Aber sie vertritt Rabbiner. Sie ist keine selbstständige Rabbinerin in dieser Zeit. Aber sie ist weiter als Rabbinerin karitativ tätig, obwohl sie zur Zwangsarbeit verurteilt ist in einer Kartonagenfabrik. Am 6. November 1942 wird sie nach Theresienstadt deportiert, wo sie mit Viktor Frankl zusammenarbeitet und sich um Neuankömmlinge, Kinder und Jugendliche kümmert. Am 12. Dezember 1944 wird sie nach Auschwitz deportiert und ermordet. Erst spät in den 1990er Jahren wird Jonas Nachlass im Theresienstädter Archiv entdeckt. Diese Forschungsleistung ist wiederum zwei Frauen zu verdanken, Katharina von Kellenbach und Rabbinerin Elisa Klappig. Sie hat zurzeit eine Gastprofessur am Institut für jüdisch-christliche Forschung und sie war eine der ersten, die diesen Nachlass erschlossen hat und über Regina Jonas geschrieben hat und auf gewisse Weise diese Tradition der Rabbinerinnen in Deutschland fortgesetzt hat. Ja, aber erstaunlich, wie lange das Schicksal und Werk von Regina Jonas doch vergessen blieb. Erst 1972 erfolgte in den USA wieder die erste Ordination einer Frau zur Rabbinerin. Ich will noch einen kleinen Streifzug machen zu früheren historischen Kapiteln. Denn auch die sogenannten Solonières, die jüdischen Frauen der Haskalah und der Romantik, haben sehr stark zur Frauenemanzipation beigetragen. Die jüdische Aufklärung, die Haskalah, hat sich eigentlich genau wie die Berliner Aufklärung nicht für den Status der Frau interessiert. Das muss man nicht meinen. Aber es ging eben im Rahmen der Haskalah um die bürgerliche Gleichberechtigung von Juden, sage ich allgemein von Juden. Man wollte die gleichen Rechte haben. Niederlassungsrechte, Besitzrechte, Handelsrechte, Heiratsrechte, Erbrechte und vor allem wollte man Bildungsrechte. Und das ist jetzt sozusagen der gemeinsame Nenner zwischen dieser doppelten Emanzipation. Juden und jüdische Frauen wollten Bildungsrechte. Insofern verlaufen die Entwicklungen durchaus parallel. Auch die jüdischen Frauen der Haskalah, der Aufklärung, wollten Bildungsrechte. Und es gelang ihnen manchmal besser, weil sie, wie gesagt, nicht durch die religiöse Bildung festgelegt waren. Sie waren frei von diesen Pflichten und auch frei im Geist. Sie hatten jetzt auch eine gesellschaftliche Position. Henriette Herz ist eine bekannte Salonier gewesen. Die Lebensdaten haben Sie vor Augen. Stammte aus einer sehr angesehenen sfardischen Familie. Und sie war auch eine Frau, die den Goethe-Kult in ihrer Zeit sehr stark gefördert hat. Das ist die Generation der Töchter, der Haskala, der Aufklärung. Die Frau von Moses Mendelssohn, Frommet Mendelssohn, eine außerordentlich gebildete und selbstständige Frau, sie musste noch das Haar bedecken, sozusagen den Scheitel tragen, die Perücke tragen oder eine Haube. Hier zeigen sich jüdische Frauen in der Aufklärung der Romantik völlig anders. Ja? Die tragen offenes Haar. Henriette Herz galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit. Sie waren Schauspielerinnen, sie gründeten Vereine. Sie haben eine ganz andere gesellschaftliche Position und sie führten eben literarische Salons. Henriette Herz, Rachel van Hagen, Fanny von Arnstein. Und in diesen Salons verkehrte die Elite der deutschen Geisteswelt. Diplomaten, Adlige, Gelehrte, Künstler, Namen wie Schlegel, Schleierbacher, die Brüder Humboldt, Jean-Paul, Ludwig Birne. Und sie haben sehr stark zur deutsch-französischen Verständigung auch beigetragen. Sie haben auch als Gesprächspartnerin das Frauenbild der Romantiker beeinflusst. Sie sind schon Vorreiterinnen der Frauen-Emanzipation, aber sie zahlen ihren Preis. Und das im Blick auf ihre jüdische Identität. Brendel ist die älteste Tochter von Moses Mendelssohn und Frommet Guggenheim. Brendel ist ihr jüdisch klingender Geburtsname noch. Sie legt sich dann den Namen Dorothea zu, in der ersten Ehe verheiratet worden mit dem jüdischen Bankier Veit. Die Ehe wird halachisch geschieden und sie heiratet dann Friedrich Schlegel. Eine außerordentlich intellektuelle Frau. Alle Bücher und Übersetzungen von ihr erscheinen unter Schlegels Namen. Sie konvertiert zweimal, 1804 nimmt sie die protestantische Taufe und 1808 in Wien die katholische Taufe. Wie soll man das bewerten, dieses Phänomen, was nicht selten ist in dieser Zeit der Aufklärung und bis ins 19., frühe 20. Jahrhundert hinein? Man denke auch an Edith Stein, obwohl hier noch andere Motive mitspielen, aber man müsste den Fall von ihr und die Geschichte auch thematisieren in diesem Kontext. Die Taufe war nicht der Verrat an der jüdischen Herkunft und Tradition, sondern, wie Heinrich Heine gesagt hat, die Taufe galt als Entrebillet in die europäische Gesellschaft. Und das war für diese Frauen genauso. Fast alle Frauen haben die Taufe später bereut. Aber es war der einzige Weg in diese Bildungsgesellschaft. Auch Heine hat die Taufe gereut. Rachel van Hagen, vielleicht die bekannteste Berliner Jüdin des 19. Jahrhunderts. Auch sie hat sich, diese Frauen haben selten Romane geschrieben, sondern haben sich in Briefen geäußert, in Korrespondenzen, in Tagebüchern. Das war auch eine dialogische Erkenntnisform für sie. Sie lässt sich 1814 taufen, nach ihrer Hochzeit mit Karl August von Hagen von Ense. Für die Freunde bleibt sie aber immer Rachel und sie setzt sich auch in ihren Tagebüchern mit ihrer jüdischen Identität auseinander. Sie kritisiert die Diskriminierung der Juden in ihrer Zeit. Sie ist auch eine Kritikerin der Aufklärung. Sie protestiert auch gegen die Unterdrückung der Mädchen innerhalb der jüdischen Familien. Für Rachel ist der einzige Widerstand das Schreiben. Aber sie schreibt anonym, so wie es allgemein in dieser Zeit noch keine Autorenschaft von Frauen gab. Wenn, schrieben sie unter männlichen Pseudonymen. Sie fordert, dass es keinen intellektuellen Unterschied zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft geben darf. Sie wird zum Vorbild für Frauen unserer Zeit, für Margarete Sussmann und für Hannah Arendt, die ihre Lebensgeschichte ja in inneren Dialogen mit sehr viel Einfühlung aufgezeichnet hat. Zeit läuft davon, also bin ich etwas schneller, will aber doch wenigstens die Namen noch nennen. Hochinteressanter Fall, Bertha Pappenheim, 1859 in Wien geboren. Und sie ist die Gründerin des Jüdischen Frauenbundes gewesen und hat sich vor allem gegen Mädchen- und Frauenhandel und Prostitution eingesetzt und für das Frauenstimmrecht in den jüdischen Familien. Sie blieb immer jüdisch-orthodox, sie heiratete nie und sie hat ihre karitativen und humanistischen Engagements als Erfüllung der Gebote, der Mitzvot, verstanden. Sie sehen links Bertha Pappenheim in einem Spitzenkleid. Spitzenglöckeln war eines ihrer Hobbys. Und rechts dieses Bild finden Sie in endlosen Lexika und Enzyklopädien. Und da steht drunter Bertha Pappenheim. Es ist aber nicht Bertha Pappenheim, also diese Irreführung, dieser Scherz ist der Bertha sehr gut gelungen. Das ist nämlich Glückel von Hameln, 1646. Und nach dem Modell hat sich eben Bertha auch so ein Spitzengewand aus der Zeit mit Haube selbst erwirkt und hat sich dargestellt nach ihrer Vorahnen, Glückel von Hameln. Bis heute fällt die Welt darauf ein, nicht? Und Glückel von Hameln ist eine Kaufmannsfrau im 17. Jahrhundert, die ihre Memoiren aufgeschrieben hat nach dem Tod ihres Mannes. Auch das ist eine außerordentliche Geschichte, die Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln. Das heißt, Bertha fand in Glückel ihr Vorbild. Und nicht nur war Bertha Pappenheim eine bedeutende Frauenrechtlerin für die Gesellschaft allgemein, sondern es wurde auch noch eine weitere Identität von ihr entdeckt. Und zwar ganz spät in den 1970er Jahren hat der Biograf von Sigmund Freud herausgefunden, dass sich hinter dem Namen Anna O., einer bekannten Patientin von Freud, Anna O., Bertha Pappenheimer verbirgt. Und zwar wurde Bertha als junges Mädchen in die Psychiatrie eingewiesen, wegen angeblicher Hysterie, ja, weil sie sehr begabt und redselig war. Sie wurde dann auch behandelt von Freud. Und sie ist, muss man sagen, sie ist die Erfinderin der Talking Cure, ja? Das heißt der Katharsis. Sie konnte wunderbar erzählen, das kommt aus der jüdischen Tradition. Und diese Talking Cure, sie erzählte sich von ihren Leiden und Qualen durch Erzählen, ja? Und das hat Freud für die Psychoanalyse aufgenommen, dieses Prinzip der Talking Cure. Und noch eine Frau spielt eine zentrale Rolle für die Psychoanalyse. Sabina Spielreim, auch das Russland. Ich werde die Geschichte nicht ganz erzählen, aber auch die ist sehr eindrucksvoll. Wie Bertha wird sie als Mädchen von den Eltern in die Psychiatrie eingewiesen, weil sie sich anders als andere junge Mädchen verhält. C.G. Jung diagnostiziert psychotische Hysterie. Für Jung und Freud ist Sabina Spielreim eine schwierige Patientin, denn sie fürchten einen Skandal für die noch junge Psychoanalyse, die sich selbst gesellschaftlich emanzipieren musste. Sie setzt sich durch, sie studiert selbst Medizin und betont immer, dass die Wissenschaft das Wichtigste in ihrem Leben sei. Ich kann die ganze Geschichte nicht erzählen. Sie hat dann später, sie geht nach Russland zurück, hat große Verdienste im Bereich der Kinderpsychologie. Und man sieht sie noch einem Foto noch 1926, einem psychoanalytischen Kongress in der Sowjetunion. Das ist sie die einzige Frau im Kreis der Psychoanalytiker. Dann verbietet Stalin in den 30er Jahren die Psychoanalyse. Juni 1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion und Sabina Spielrein und ihre beiden Töchter werden in Rostow von einem SS-Sonderkommando ermordet. Ihr letzter Wille lautet, Zitat, und schreiben Sie bitte, ich war auch einmal ein Mensch. Ich hieß Sabina Spielrein. Auch ein ganz spät entdecktes Schicksal, aber es gibt einen sehr eindrucksvollen Film über sie. Letzter Punkt, kurzes Stichwort, jüdische Frauen in Israel, Staatsgründung 1948, zionistische Bewegung hat die Position der Frau in der Gesellschaft sehr stark gefördert und vor allem auch im Bereich der Kultur. Schon früh gibt es hebräisch schreibende Schriftstellerin, einer der Sprachbegründer der modernen hebräischen Sprache, Yehuda Ben Yehuda, hat seine Frau Hemda Ben Yehuda immer wieder ermutigt zu schreiben und hat gesagt, die Frauen bringen eine neue Qualität in die Literatur und in die moderne hebräische Sprache. Sie haben eine andere Sensibilität, sie haben eine andere Wahrnehmung auch für Landschaften. Und so hat der Zionismus wirklich Emanzipation von Frauen in Gesellschaft und Kultur stark gefördert. Und bis heute gibt es eine eindrucksvolle Zahl von jüdischen Schriftstellerinnen in Israel und auf der ganzen Welt natürlich. Aber in Israel sind Ihnen wahrscheinlich auch bestimmte Namen bekannt, wie Bessie Doron oder die ersten auch Lea Goldberg und andere. Frauen sind auch gleichberechtigt in der Armee. Das gehört zum Alltagsbild in Israel. Und auch in modernen orthodoxen Familien sind Frauen heute tätig als Richterinnen, als Ärztinnen, als Professorinnen. Also auch da gibt es sehr viele Fortschritte in der modernen Orthodoxie, nicht nur im liberalen und konservativen Judentum. Ich schließe mit einem Wort von Jeschaja Leibowitz. Ich hatte die Freude noch und das Glück, ihn kennenzulernen. Er ist 1903 in Riga geboren und starb 1994 in Jerusalem. Er war ein großer Philosoph, enzyklopädisch gebildet, religiös geprägt durch Maimonides. Ein Mensch voller Widersprüche. Man nannte ihn auch den Mephisto Israels, weil er ein ganz strenger Kritiker war, auch der Politik Israels. Leibowitz hat kein Tabu gekannt. Und obwohl er eigentlich religiös eher traditionell verankert war, war er einer der größten Förderer der Frauenemanzipation. Und er hat ein Wort formuliert, das möchte ich gerne zum Abschluss meines Vortrags zitieren. Wir können es auch diskutieren dann, Leibowitz. Die religiöse Einstellung zum Status der Frau in unserer Gesellschaft ist eine lebenswichtige Angelegenheit für die Zukunft des Judentums. Zitat Ende. Und ich füge noch hinzu, und für die Zukunft des Christentums.
Loris Töchter.